أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Und wenn meine Diener dich nach mir fragen, so sprich: Ich bin nahe, ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet. So sollten sie auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie auf dem rechten Weg wandeln mögen. Allah, der Allmächtige, hat diesen Vers zusammen mit den Versen des Fastengebots gelegt. Man kann sogar sagen, dass er inmitten dieser Verse es gelegt hat. Dadurch wird ersichtlich, dass Gebete eine besondere Verbindung zum Ramadan und dem Fasten haben. Jedem Muslim ist bekannt, dass eine besondere Verbindung zum Ramadan und den Gebeten besteht. Daher richtet sich während des Ramadan eine besondere Aufmerksamkeit auf die Gebete, Nawafel, Tahajjud und Tarawih. Jeder wahrhaftige Muslim hegt dieses Bewusstsein, dass Gott, der Allmächtige, in diesen Tagen eine besondere Liebe zu seinen Dienern hegt. Doch selbst an normalen Tagen pflegt Allah eine besondere Liebe zu seinen Dienern. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah sagt: Ich behandle meinen Diener so, wie er es denkt. Wenn mein Diener sich meiner erinnert, so bin ich bei ihm. Wenn er mich in seinem Herzen gedenkt, so gedenke ich auch seiner in meinem Herzen. Wenn er mich in einer Versammlung erwähnt, erwähne ich ihn auch in einer Versammlung. Wenn er sich mir um eine Handbreite nähert, so nähere ich mich ihm um eine Armspanne. Und wenn er sich mir um eine Armspanne nähert, so nähere ich mich ihm um zwei Armspannen. Und wenn er zu mir gelaufen kommt, so gehe ich eilig auf ihn zu. Das ist der Umgang Allahs mit seinen Dienern. Selbst an gewöhnlichen Tagen pflegt Allah eine Beziehung zu den Menschen. Doch wenn der Monat Ramadan beginnt, der ausschließlich dazu dient, sich Allah zu nähern, so wird das gesamte Umfeld den Menschen dazu führen, dass er Allah gedenkt. Wie großzügig wird denn wohl Allah sein? Das können wir uns nicht einmal vorstellen. Die Bedingung dafür ist jedoch, dass alles aus der Tiefe des Herzens kommt, dass die Menschen es standhaft im Glauben vollziehen und nicht nur äußerlich. An einer Stelle gibt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel für den barmherzigen Umgang Allahs mit seinem Diener. Er sagt: Allah ist äußerst bescheiden und großzügig. Wenn der Mensch beide Hände vor ihm erhebt, so schämt er sich davor, sie leer zu lassen. Er lehnt niemals ein Gebet ab, das aus reinem Herzen getätigt wurde, sondern er erhört das Gebet. Dieser Zustand entsteht dann, wenn der Mensch mit reinem Herzen bittet, indem er seine Hände erhebt. Und mit einem reinen Herzen zu bitten, so ist es notwendig, dass man sich vollkommen vor den vergangenen Sünden bewahrt und aufrichtig Reue vor Allah verspricht und sich zu Allah bewegt. Manchmal sagen wir hastig, dass wir zwar gebetet haben, aber unser Gebet nicht erhört wurde. Dabei achten wir jedoch nicht auf unseren eigenen Zustand, wie rein unser Herz ist und mit welcher Aufrichtigkeit wir uns in der Liebe zu Allah steigern. Wir sollten für unsere vergangenen Sünden um Vergebung bitten, uns vor den kommenden Sünden bewahren und uns auf dem von Allah vorgegebenen Pfad bewegen. Allah kann nicht getäuscht werden. Er kennt den Zustand unserer Herzen und ist auch über unser Verborgenes in Kenntnis. Um die Segnungen Allahs zu erlangen und um in sein großes Haus einzutreten, müssen wir auch seine Bedingungen erfüllen. Allah, der Allmächtige, ist so dermaßen gnädig und mitfühlend gegenüber seinen Dienern, dass er jedes Jahr den Ramazan verknüpfend diese Möglichkeit erteilt, dass wenn man an normalen Tagen in Vergessenheit geraten ist, so sollt ihr von den Segnungen dieses Monats profitierend zu mir kommen und zu meinen wahrhaften Dienern werden. Allah möchte vor allem in diesen Tagen seine Diener mit seiner Liebe blicken. Er möchte die Vergessenen und Irregeleiteten auf den rechten Weg führen. Aufgrund des besonderen Umfelds möchte Allah den Rang der Gebete seiner Diener erhöhen. In diesem Vers spricht Allah seine Diener an, jene, die wirklich zu Allahs Dienern werden möchten, wahre Reue zeigen und danach handeln. Und dies auch tun. Wir sollten uns bemühen, zu solchen wahren Dienern zu werden. Im Ramazan wird ein besonderes Umfeld hierfür geschaffen, um die Nähe Allahs zu erreichen und zu seinen wahrhaften Dienern zu werden. Erst wenn wir uns in der Liebe zu Allah vertiefen, können wir zu seinen wahrhaften Dienern werden. Wenn dieser Zustand erreicht wird, dann sagt Allah: Ich erhöre die Gebete solcher Diener, die mich lieben, und antworte ihnen. Also sollten unsere Bittgebete nicht nur für unsere persönlichen Zwecke gedacht sein, sondern für die Erlangung der Nähe Gottes und seiner Liebe. Die Liebe Allahs, wenn wir uns ihm eine Spanne oder eine Elle und einen schnellen Schritt nähern werden, dann wird Allah, der Hocherhabene, uns im Vergleich dazu noch größere Aufmerksamkeit schenken. Er wird eilend und rennend zu unserer Hilfe kommen. Er wird unsere Gebete erhören. Aber Allah hat deutlich gesagt, dass es nicht die mündlich abgelegten Behauptungen sind, die euch diesen Rang erteilen werden. Nein, sondern ihr werdet auf mich hören müssen, nach meinen Geboten handeln müssen, die Rechte Allahs und die Rechte der Menschen erfüllen müssen. Und daneben müsst ihr auch den Glauben festigen. Einen solchen Glauben der nie durch irgendetwas erschüttert werden kann. Wenn dies gegeben ist, dann erst könnt ihr zu meinen Dienern, meinen wahren Dienern zählen. Nun können sich die Leute selbst prüfen. Die meinen, wir haben so sehr gebetet, so viele Niederwerfungen im Gebet unternommen, so viele Nawafil verrichtet, aber unsere Zwecke konnten wir nicht erreichen. Haben sie etwa die Gebote Allahs umgesetzt? Haben sie wirklich ihren Glaubenszustand auf ein Niveau gebracht, das kein Sturm sie ins Wanken bringen kann? Meistens ist bei solchen Leuten der Fall, dass sie statt der Wünsche ihres Geliebten zu erfüllen, die Liste ihrer eigenen Wünsche vorlegen. Und dann sagen sie noch dazu, wenn Allah das alles nicht erfüllt, was bringen dann die Gebete überhaupt? So dann beginnen sie, das Wesen Gottes in Frage zu stellen und auch die Weisheit von Gebeten und die Akzeptanz von Gebeten in Frage zu stellen. Dies ist doch fürwahr nicht das Zeichen der Diener Allahs und nicht auch das Zeichen jener Leute, bei denen Allah sich schämt, sie mit leeren Händen zurückzuschicken. Daher sollten wir, bevor wir Allah in Frage stellen, unsere eigenen Zustände prüfen, inwieweit wir auf Allahs Anweisung hören und gemäß diesen handeln, inwieweit wir fest in unserem Glauben sind. Der verheißene Messias, alayhi salam, hat in seiner Literatur, in verschiedenen Büchern, Unterweisungen zu dieser Thematik kundgetan. Die Weisheit, die im Gebet liegt, die Weisheit hinter der Erhörung und Philosophie des Gebets, hat er sehr detailliert dargelegt. Und er hat die Standards beschrieben, wann das Gebet, nämlich ein wahres Gebet, genannt werden kann. Diesbezüglich werde ich auch einige Zitate des verheißten Messias Lesser zusammen vortragen. Wer sind die wahren Diener Allahs? Der verheißte Messias Lesser zusammen sagt: Allah sagt, wenn meine Diener nach mir fragen, welches Argument es für das Dasein Gottes gebe, so lautet die Antwort darauf, dass ich sehr nahe bin. Sprich, es braucht keine außerordentlichen Argumente. Meine Existenz kann über einen sehr naheliegenden Weg verstanden werden. Und äußerst unkompliziert ergibt sich das Argument für meine Existenz. Das Argument lautet, dass wenn ein Betender mich anruft, so erhöre ich ihn. Und durch meine Inspiration gebe ich die frohe Botschaft über dessen Erfolg, wodurch es nicht nur zu einer Gewissheit über meine Existenz kommt, sondern auch mein Allmächtigsein, bis zur Stufe der Evidenz deutlich wird. Jedoch sollte es sein, dass die Leute einen solchen Zustand des Taqwa und der Gottesfurcht entwickeln, dass ich ihre Stimme erhöre. Das ist eine sehr wichtige Bedingung. Ich höre sehr wohl, aber entwickelt zuerst einen Zustand der Taqwa und der Gottesfurcht. Dann werde ich die Stimme erhören. Der verheißte Messias erläutert weiter: Des Weiteren sollte es sein, dass sie an mich glauben und bevor sie die völlige Erkenntnis erhalten haben, die Tatsache erklären, dass Gott da ist und über sämtliche Kräfte und Mächte verfügt. Also noch bevor man die vollständige Erkenntnis Allahs und durch die Akzeptanz der Bittgebete auch seine Zeichen erhält, sollte man die Überzeugung und den Glauben haben, dass Gott existiert. Erst soll der Glaube an Allah gefestigt werden. Es sollte der Glaube an das Ungesehene herrschen. Und darüber hinaus, so sagt der verheißene Messias, dass er über sämtliche Kräfte und Macht verfügt. Denn wer glaubt, dem wird Erkenntnis gegeben. Erst wenn der Glaube gegeben ist, wird danach auch Erkenntnis zuteil. Also erst wenn der Glaube auf einem hohen Niveau sein wird, wird man auch den Anblick erhöhter Gebete zu sehen bekommen. Es darf nicht sein, dass durch eine Prüfung der Mensch völlig die Fassung verliert. Dieses Argument hat Allah für sein Dasein genannt, dass er die Bittgebete erhört. Wenn demnach das Bittgebet nicht erhört wurde, dann liegt ein Defizit in jener Beziehung vor, wie man sie in einer Freundschaft vorzufinden sollte. Und er hat auch gesagt, was zur Beseitigung dieses Defizits zu tun ist, und zwar, dass man Taqwa in sich entwickelt, vollständig überzeugt ist und erklärt, dass Gott existiert indem man an sein Dasein glaubt, ohne ihn gesehen zu haben. Und drittens, dass man vollständig davon überzeugt ist, dass Allah sämtliche Kräfte und alle Macht besitzt. Außer ihm gibt es niemanden, der sämtliche Kräfte besitzen würde. So sind dies die Maßstäbe, beziehungsweise mindestens die Maßstäbe für die Akzeptanz des Bittgebetes. Der feiste Messias sagt weiter: Wenn meine Diener dich fragen, welche Beweise es für meine Existenz gibt und warum sie an mich glauben sollen, dann antworte ihnen, dass ich sehr nahe bin. Ich antworte jedem, der mich anspricht. Ich vernehme seine Stimme und ich spreche mit ihm. Gegenteilig sollen meine Diener ihrerseits meine Anrede verdienen. Das heißt, bringt eure Zustände doch zuerst in Ordnung, damit Allah mit einem kommuniziert. Und absoluten Glauben an mich besitzen, sodass sie den Pfad zu mir finden mögen. Den Pfad der Rechtleitung wird man erst dann finden. Und wenn meine Diener dich nach mir fragen, so sprich: Ich bin nahe. Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet. So sollten sie auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie auf dem rechten Weg wandeln mögen. Allah, der Allmächtige, hat diesen Vers zusammen mit den Versen des Fastengebots gelegt. Man kann sogar sagen, dass er inmitten dieser Verse es gelegt hat. Dadurch wird ersichtlich, dass Gebete eine besondere Verbindung zum Ramadan und dem Fasten haben. Jedem Muslim ist bekannt, dass eine besondere Verbindung zum Ramadan und den Gebeten besteht. Daher richtet sich während des Ramadan eine besondere Aufmerksamkeit auf die Gebete, Nawafel, Tahajjud und Tarawih. Jeder wahrhaftige Muslim hegt dieses Bewusstsein, dass Gott, der Allmächtige, in diesen Tagen eine besondere Liebe zu seinen Dienern hegt. Doch selbst an normalen Tagen pflegt Allah eine besondere Liebe zu seinen Dienern. Der heilige Prophet Muhammad sagte, dass Allah sagt: Ich behandle meinen Diener so, wie er es denkt. Wenn mein Diener sich meiner erinnert, so bin ich bei ihm. Wenn er mich in seinem Herzen gedenkt, so gedenke ich auch seiner in meinem Herzen. Wenn er mich in einer Versammlung erwähnt, erwähne ich ihn auch in einer Versammlung. Wenn er sich mir um eine Handbreite nähert, so nähere ich mich ihm um eine Armspanne. Und wenn er sich mir um eine Armspanne nähert, so nähere ich mich ihm um zwei Armspannen. Und wenn er zu mir gelaufen kommt, so gehe ich eilig auf ihn zu. Das ist der Umgang Allahs mit seinen Dienern. Selbst an gewöhnlichen Tagen pflegt Allah eine Beziehung zu den Menschen. Doch wenn der Monat Ramadan beginnt, der ausschließlich dazu dient, sich Allah zu nähern, so wird das gesamte Umfeld den Menschen dazu führen, dass er Allah gedenkt. Wie großzügig wird denn wohl Allah sein? Das können wir uns nicht einmal vorstellen. Die Bedingung dafür ist jedoch, dass alles aus der Tiefe des Herzens kommt. Dass die Menschen es standhaft im Glauben vollziehen und nicht nur äußerlich. An einer Stelle gibt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel für den barmherzigen Umgang Allahs mit seinem Diener. Er sagt: Allah ist äußerst bescheiden und großzügig. Wenn der Mensch beide Hände vor ihm erhebt, so schämt er sich davor, sie leer zu lassen. Er lehnt niemals ein Gebet ab, das aus reinem Herzen getätigt wurde, sondern er erhört das Gebet. Dieser Zustand entsteht dann, wenn der Mensch mit reinem Herzen bittet, indem er seine Hände erhebt. Und mit einem reinen Herzen zu bitten, so ist es notwendig, dass man sich vollkommen vor den vergangenen Sünden bewahrt und aufrichtig Reue vor Allah verspricht und sich zu Allah bewegt. Manchmal sagen wir hastig, dass wir zwar gebetet haben, aber unser Gebet nicht erhört wurde. Dabei achten wir jedoch nicht auf unseren eigenen Zustand, wie rein unser Herz ist und mit welcher Aufrichtigkeit wir uns in der Liebe zu Allah steigern. Wir sollten für unsere vergangenen Sünden um Vergebung bitten, uns vor den kommenden Sünden bewahren und uns auf dem von Allah vorgegebenen Pfad bewegen. Allah kann nicht getäuscht werden. Er kennt den Zustand unserer Herzen und ist auch über unser Verborgenes in Kenntnis. Um die Segnungen Allahs zu erlangen und um in sein großes Haus einzutreten, müssen wir auch seine Bedingungen erfüllen. Allah, der Allmächtige, ist so dermaßen gnädig und mitfühlend gegenüber seinen Dienern, dass er jedes Jahr den Ramazan verknüpfend diese Möglichkeit erteilt, dass wenn man an normalen Tagen in Vergessenheit geraten ist, so sollt ihr von den Segnungen dieses Monats profitierend zu mir kommen und zu meinen wahrhaften Dienern werden. Allah möchte vor allem in diesen Tagen seine Diener mit seiner Liebe blicken. Er möchte die Vergessenen und Irregeleiteten auf den rechten Weg führen. Aufgrund des besonderen Umfelds möchte Allah den Rang der Gebete seiner Diener erhöhen. In diesem Vers spricht Allah seine Diener an, jene, die wirklich zu Allahs Dienern werden möchten, wahre Reue zeigen und danach handeln. Und dies auch tun. Wir sollten uns bemühen, zu solchen wahren Dienern zu werden. Im Ramazan wird ein besonderes Umfeld hierfür geschaffen, um die Nähe Allahs zu erreichen und zu seinen wahrhaften Dienern zu werden. Erst wenn wir uns in der Liebe zu Allah vertiefen, können wir zu seinen wahrhaften Dienern werden. Wenn dieser Zustand erreicht wird, dann sagt Allah: Ich erhöre die Gebete solcher Diener, die mich lieben, und antworte ihnen. Also sollten unsere Bittgebete nicht nur für unsere persönlichen Zwecke gedacht sein, sondern für die Erlangung der Nähe Gottes. Auch abgesehen davon werden Allahs Allmacht und Kräfte durch das Beten manifestiert. Man wird sich selbst dessen bewusst, dass Allah unseren Ruf, unsere Gebete erhört hat und daraus resultierend dies und jenes zustande kommt. Der verheißte Messias, alaihissalam, sagt weiter: Man erfährt, dass er dermaßen allmächtig ist, dass er Schwierigkeiten löst. Demnach ist das Gebet ein großer Reichtum an Macht und der Koran hat dies an diversen Stellen bekräftigt und über die Zustände solcher Personen berichtet, die sich durch das Gebet aus ihren Nöten befreien. Die Wurzel des Lebens der Propheten und das echte und wahre Mittel ihrer Erfolge ist eben dieses Bittgebet. Daher weise ich darauf hin, der Vers Messias führt aus, ich weise darauf hin, dass man im Gebet beschäftigt sein muss, um die spirituellen und praktischen Kräfte zu stärken. Mittels des Gebetes wird eine solche positive Veränderung herbeigeführt werden, die durch Allahs Gnade das Ende zu einem guten Ende machen wird. Das sind keine alten Erzählungen. Auch in der heutigen Zeit finden wir dazu Beispiele. Es sind viele Menschen, die über die Erhörung ihrer Gebete schreiben. Zu verschiedenen Anlässen berichte ich auch darüber. Über die Existenz Gottes wurde ebenfalls ein Programm von Review of Religions ausgestrahlt, in dem einige Menschen über Begebenheiten berichtet haben, bei denen Gebete erhört wurden. Allah gewährt auf einem solchen Maße, dass bisweilen für die Stärkung des Glaubens er die Gebete des Rufenden erhört und das Antlitz seiner Allmacht manifestiert. Er zeigt auch jenen seinen Antlitz, deren Glauben schwach ist. Es gibt Dutzende solcher Menschen, die darüber Briefe schreiben. Und ebenfalls, wenn sie mich treffen, so berichten sie darüber. Über die Erkenntnis des Gebets und über das Wesen des Gebets sagt der verheißene Messias an einer Stelle: Erkenntnis wird durch den Segen Allahs erhalten. Sie bleibt auch nur durch den Segen Allahs. Der segnet, reinigt und erleuchtet die Erkenntnis und das Wissen. Er beseitigt den Vorhang und entfernt den Staub des Nafsi Amara. Er gewährt der Seele Kraft und Leben, bringt das Nafsi Amara heraus aus den Klauen der niederen Begierden. Das heißt, das Nafsi Amara, welches zu Sünden aufruft, wird von dieser Gefangenschaft befreit. Die Seele wird davon befreit. Der Seligen reinigt vor der Unreinheit der üblen Begierden. Er befreit den Menschen vom triebgesteuerten Leben. Die Begierden des Selbst sind wie eine Flut von Wasser. Der Mensch wird davon herausgebracht, von der Flut der Sünden. Dann kommt es zu einer Veränderung im Menschen und seine Natur widersetzt sich nun von Unreinheit. Die erste Sache, die durch den Segen in der Seele entsteht, ist das Gebet. Denkt nicht, dass wir tagtäglich beten und das gesamte Maß ein Gebet ist, welches wir verrichten. Das Gebet, welches nach der Erkenntnis und dem Segen entsteht, bringt einen anderen Zustand hervor. Das Namaz ist nicht das, wenn man schnell zum Gebet kommt und in 5 Minuten das Gebet verrichtet. Dafür ist eine Erkenntnis notwendig. Wenn diese Erkenntnis erlangt wird, dann hat das Gebet und Namaz einen ganz besonderen Genuss. Der verheißene Messias, Al-Assad-Dussalam, sagt, er verkörpert in einen anderen Zustand etwas Zerstörerisches und ein segendes Feuer. Es ist eine magnetische Kraft, die die Gnade anzieht. Es ist ein Tod, der letztendlich zum Leben erweckt. Es ist ein Tropfen, der zu einem Schiff wird. Eine Flut, die selbst zum Schiff wird und es zum Ziel bringt. Jedes verderbte Ding wird durch sie gerichtet und jedes Gift wird letztendlich durch sie zum Gegenmittel. Glückselig sind jene unter uns, die bestrebt sind, diese Erkenntnis zu erlangen. Dann sagt der verheißene Messias Al-Assad zusammen weiter: Das Gebet kommt von Allah und kehrt zu ihm zurück. Durch das Gebet wird Gott so nah wie dein Leben bei dir ist. Der erste Segen des Gebetes besteht darin, dass es eine reine Veränderung im Menschen bewegt. Viele fragen sich, wie man herausfinden kann, ob das Gebet überhaupt erhört wurde und ob Allah zufrieden ist. Die Antwort darauf liegt in der Entwicklung einer reinen Veränderung. Der Mensch wird sich in seiner Bindung zu Gott weiterentwickeln, wenn er eine reine Veränderung in sich vollzieht. Wenn diese reine Veränderung stattfindet, werden sich auch Zeichen zeigen, dass die Gebete erhört werden. Der verheißene Messias Al-Assad sagt weiter: Der Mensch führt in sich eine reine Veränderung herbei. Durch diese verändert sich auch Gott in seinen Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind an sich unveränderlich. Für diejenigen, der diese Veränderung bewirkt, offenbart sich eine besondere Manifestation, die der Menschheit bisher unbekannt war. Das bedeutet nicht, dass sich die Eigenschaften Gottes verändern, denn diese sind unveränderlich. Vielmehr schafft Allah für denjenigen, der eine Veränderung durchläuft, solche Möglichkeiten, dass er den Eindruck gewinnt, Gottes Eigenschaften hätten sich geändert. Tatsächlich bleiben es jedoch dieselben. Lediglich ihre Manifestation erscheint dem Betreffenden in einem neuen Licht. Der verheißene Messias sagt, als wäre es ein anderer Gott, obwohl es keinen anderen Gott gibt. Eine neue Manifestation zeigt sich ihm in einem neuen Licht. Die Besonderheit dieser neuen Manifestation offenbart sich dann demjenigen, der die Veränderung durchläuft, während sie anderen verborgen bleibt. Das ist der Prozess. An einer Stelle sagt der verheißene Messias, Es gibt nur ein einziges Tor, das Allah, der Glorreiche und Erhabene, zum Wohl seiner Schöpfung geöffnet hat, nämlich das Dua. Wenn eine Person dieses Tor betritt, dann umhüllt der gnädige Herr sie mit dem Mantel der Reinheit. Er entfaltet die Überlegenheit seiner Größe in ihr, sodass sie sich meilenweit von sinnlosen und nutzlosen Handlungen entfernen. Das heißt, sie entfernen sich meilenweit davon. Die Besonderheit eines wahren Bittgebetes ist, dass er sich von nutzlosen Tätigkeiten und eitlen Dingen fernhält. In seinem Gemüt etabliert sich Reinheit. Er betet nicht nur für weltliche Ziele, sondern auch für Fortschritte in seinem Glauben und seiner Gottesfurcht. Er betet, um die Liebe Allahs zu erlangen. Und das ist das wahre Merkmal eines Gläubigen. Dies ist das Merkmal der Vollkommenheit im Glauben. Dies ist das Zeichen des Fortschritts im Glauben. Der verheißene Messias sagte an einer Stelle, in dem er die Tiefe des Gebetes erwähnte, das naheliegendste Mittel, um Gnade zu erlangen, ist das Bittgebet. Und die unerlässlichen Bestandteile eines vollkommenen Gebetes sind, dass es von Wehklage, Unruhe und Schmerz begleitet ist. Ein Gebet, das von Demut, Unruhe und gebrochenem Herzen erfüllt ist, sieht die Gnade Gottes an. Aus extremer Demut soll ein Schmerz entstehen, der Mensch soll weinend beten. Und wenn es erhört wurde, führt es zum wahren Ziel. Aber das Problem ist, dass dies ohne die Gnade Gottes nicht erreicht werden kann. Auch dafür, um diesen Zustand zu erreichen, muss man die Gnade Allahs erbitten. Und dann liegt die Lösung da einzig darin, dass man weiterhin betet, egal wie unmotiviert und desinteressiert man wird, aber nicht aufgibt. Man sollte sich nicht verstellen und künsteln, um das wahre Gebet zu erlangen, bedarf es auch des Gebets. Man sollte ununterbrochen weiterbeten, Allah nicht in Ruhe lassen. Solange dieser Zustand nicht erreicht ist, werde ich nicht aufstehen. Dann wird dieser Zustand entstehen. Und dann beginnen die Gaben Allahs herbeizusteigen. Viele Menschen beten und ihr Herz wird müde. Nachdem sie eine Weile gebetet haben, sind sie erschöpft. Sie sagen, dass nichts passiert sei. Aber unsere Anweisung lautet folgendermaßen: Im Sieben der Erde liegt Segen. Zunächst mag es so aussehen, als ob man einfach Erde siebt. Aber auch im Sieben der Erde liegt Segen. Schließlich findet man Segen darin. Denn letztendlich kommt der beabsichtigte Edelstein nur dadurch zum Vorschein. Der Tag kommt, an dem sein Herz mit seiner Zunge übereinstimmt. Das Ziel, das erreicht werden soll, wird schließlich erreicht. Oder der Wunsch, es zu haben, jenes Ziel, wird erreicht. Der feiste Messias, der Lesser zusammen sagt: Wenn das Herz mit der Zunge übereinstimmt, entstehen dann von selbst jene Demut und Wehklage, sowie die unerlässlichen Bestandteile des Gebetes. Das bedeutet, was er durch die Zunge zum Ausdruck bringt, wird zum Zustand des Herzens. Wenn sie eins werden, entstehen auch die unerlässlichen Bestandteile des Gebets. Wer nachts aufsteht, mag in seinem Zustand der Abwesenheit und Ungeduld sein. Aber selbst in diesem Zustand, wenn er betet und sagt: O Herr, mein Herz ist in deiner Hand und unter deiner Kontrolle, so reinige es. Genau im Zustand der Enge wünscht er von Gott Ausdehnung. Das Herz ist bedrückt, da entsteht der Wunsch nach Erweiterung, dass eine Neigung zu Allah entsteht, eine Sehnsucht, seine Liebe wächst. Dann wird aus diesem Zustand der Enge die Erweiterung herausgeholfen. Das Herz mag äußerlich eingeengt sein, aber selbst daraus öffnet sich das Herz des Menschen. Und dann entsteht Schmerz. Was bedeutet es, dass es sich das Herz öffnet? Dann wird Wehklage in den Gebeten entstehen. Der Mensch wird weinen, das ist jene Zeit, die als die Stunde der Annahme bezeichnet wird. Wenn ein solcher Zustand eintritt, dann verstehe, dass dies die Stunde der Annahme ist. Er wird sehen, dass die Seele in diesem Moment wie Wasser über die Göttlichkeit fließt und wie ein Tropfen ist, der von oben nach unten fällt. In diesem Zustand fühlt der Mensch von selbst, dass es jetzt Zeit für die Annahme des Gebetes ist. Dann gibt es auch Gewissheit darüber, dass das, was Gott für mich tun wird, das Beste für mich sein wird. Nicht das, genau das, was ich gesagt habe, geschehen soll, sondern vielmehr entsteht die Gewissheit und dann kommt nach dieser Wehklage der Trost, dass jetzt nach dem Gebet alles, was Gott für mich tun wird, das Beste für mich sein wird. Dieser Glaube wächst. Es bleibt keine Klage mehr im Herzen. Das ist jener Zustand, den wir in uns selbst entwickeln sollten, und dafür sollten wir auch stets uns selbst prüfen. Weiter detailliert sagt der verheißene Messias, das Gebet ist eine Sache, die jede Schwierigkeit erleichtert. Mit dem Gebet wird selbst die schwierigste Aufgabe einfach. Die Menschen erkennen den Wert des Gebetes oft nicht. Sie werden schnell entmutigt und geben auf. Aber das Gebet fordert Standhaftigkeit und Beständigkeit. Wenn ein Mensch sich voller Entschlossenheit einsetzt, dann vertreibt Allah nicht nur eine einzige Charakterschwäche, sondern tausende von Charakterschwächen und macht ihn zu einem vollkommenen Gläubigen. Aber dafür ist Aufrichtigkeit und Anstrengung Bedingung, die durch das Gebet entstehen. Aufrichtigkeit, Anstrengung und eine kontinuierliche Bemühung sollten vorhanden sein. Daher ist dies die Bedingung, die erfüllt werden muss. Dafür müssen wir unser Herz prüfen. Haben wir diesen Zustand von Aufrichtigkeit und Anstrengung bereits in uns entwickelt oder versuchen wir sie zu entwickeln? Anstrengung bedeutet, sich kontinuierlich zu bemühen und nicht müde zu werden. Bei weltlichen Angelegenheiten strengen wir uns an und ermüden nicht. Warum sollten wir denn bei der Erlangung von Gottes Nähe ermüden? Bezüglich der Philosophie von Bittgebeten führt der verheißene Messias Al-Assad zusammen aus. Der Mensch sollte dieses Leben als so verabscheuungswürdig betrachten, dass er versucht, einen Ausweg daraus zu finden. Ferner sollte er beten, dass, wenn er seinen Bemühungen wirklich gerecht wird und inbrünstig betet, dann gewährt Allah ihm letztendlich Erlösung und er befreit sich vom Leben der Sünde. Dies liegt darin, dass das Bittgebet keine gewöhnliche Sache ist, vielmehr ist es eine Form des Todes. Wenn man diese Form des Todes akzeptiert, dann rettet Allah solch eine Person vor einem sündhaften Leben, das zum Tod führen kann, und gewährt ihr im Gegenzug ein reines Leben. Das sündhafte Leben ist ebenfalls eine Art Tod. Die Strafen, die man im Jenseits erhält, beziehungsweise manchmal auch schon im Diesseits, vor diesen bewahrt Allah. Der verheißene Messias sagt weiter, es gibt viele Menschen, die das Dua als etwas Gewöhnliches betrachten. Man sollte sich dessen eingedenk sein, dass Gebet nicht bedeutet, einfach das Namaz zu verrichten und dann mit erhobenen Händen zu sitzen und alles auszusprechen, was einem in den Sinn kommt. Von einem solchen Bittgebet kann man nicht profitieren, denn diese Form des Dua ist wie ein Mantra. So wie manche Religionsanhänger Mantras aussprechen, ist solch ein Bittgebet nur ein Mantra. Weder ist dem das Herz gewidmet, noch besteht Glaube an die Macht und Kräfte Allahs. Es geschieht weder aus dem Herzen heraus, noch wird gezeigt, dass Allah jegliche Macht und Kräfte besitzt. Seid euch dessen eingedenk, dass das Dua eine Art Tod ist. Und so wie man zum Zeitpunkt des Todes Unruhe und Angst empfindet, so ist es auch wichtig, dass man beim Gebet, Bittgebet, eine solche Unruhe und Inbrunst ausdrückt. Solange man diese beim Gebet nicht zum Ausdruck bringt, kann man sein Ziel nicht erreichen. Man sollte in der Nacht aufwachen und seine Schwierigkeiten vor Gott mit größter Inbrunst unter Tränen und in Demut vortragen. Das Bittgebet sollte einen Zustand erreichen, welches dem Tode gleichkommt. Erst dann wird das Bittgebet auch erhört. Der verheißene Messias sagt, seid euch an dessen Stelle bewusst, dass das erste und wichtigste Bittgebet folgendes ist, dass der Mensch betet, vor Sünden gereinigt zu werden. Das ist sehr wichtig. Das erste Gebet ist also, dass der Mensch betet, sich vor Sünden gereinigt zu werden. Dies bildet die Grundlage und das Wesen aller Bittgebete, denn wenn dieses erhört und wird und man von allen Arten der Unreinheit und des Schmutzes gereinigt wird und in den Augen Allahs als rein erachtet wird, dies ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Es heißt nicht, dass wir uns selbst als rein ansehen, sondern dass man in den Augen Gottes als rein erachtet wird. Man sollte fortlaufend beten, solange man sich nicht dessen gewiss ist, dass Gott einen gereinigt hat und man in Gottes Augen als rein angesehen wird. Dies bedeutet, dass danach nie wieder ein übler Gedanke auftritt. Dann werden all seine anderen Bittgebete für seine alltäglichen Bedürfnisse von selbst erhört, ohne dass er für sie beten muss. Wenn dieser Zustand vorherrscht, dann erfüllt auch Allah sein Recht als Freund und erfüllt seine Bedürfnisse. Der verheißene Messias führt weiter aus. Das Bittgebet, frei von der Sünde zu werden, bedarf großen Einsatzes und Anstrengung. Dies ist kein gewöhnliches, sondern ein sehr wichtiges Bittgebet, frei von der Sünde zu werden. Und in den Augen Gottes als rechtschaffen und fromm erachtet wird. In den Augen Gottes sollte man als rechtschaffen und fromm angesehen werden. Wir sollten uns nicht, beziehungsweise nicht nur die Mitmenschen sollten uns als rechtschaffen und fromm erachten. Das heißt, es ist wichtig, dass man zuerst die anfänglichen Hüllen, die das eigene Herz verhüllen, entfernt. Wenn man diese erst einmal entfernt hat, braucht man sich nicht mehr so sehr zu bemühen und anzustrengen, um die anderen Hüllen zu entfernen. Denn dank der Gnade Allahs lösen sich in einem solchen Fall Tausende von Übeln selbst. Wenn das eigene Innere rein und sauber wird und man eine wahre Beziehung zu Allah aufgebaut hat, dann wird Allah selbst zum Hüter und Beschützer einer solchen Person. Noch bevor sie Allah um etwas bittet, erfüllt er ihr Bedürfnis von selbst. Seien es auch weltliche Bedürfnisse, sie werden ebenfalls erfüllt. Dies ist eine subtile Angelegenheit, ein feines Mysterium und wird nur dann offenbart, wenn der Mensch dieses Niveau erreicht. Vorher ist es sehr schwierig, dies zu verstehen. Dies erfordert jedoch eine außerordentliche Anstrengung, denn auch das Bittgebet verlangt eine große Anstrengung. Wer das Dua nicht beachtet und ihm fernbleibt, und den sorgt sich Allah auch nicht und er entfernt sich von ihm. Eile und Hektik werden hier keinen Nutzen bringen. Hektik wird nicht nützlich sein. Gott gewährt aus seiner Gnade und seinem Segen heraus, was immer er will und wann immer er es will. Er gibt, was immer er will und wann immer er will. Dies sollte man sich stets vor Augen führen. Ein Bittsteller sollte sich nicht beschweren, schlecht denken, wenn ihm nicht sofort etwas gewährt wird. Vielmehr sollte man weiter flehen und dabei standhaft bleiben und Geduld zeigen. Kontinuität ist also die Bedingung und das wichtigste Bittgebet, dass man gereinigt wird. Eine solche Reinheit, die aus der Sicht Gottes als solche erachtet wird. Welcher Zustand zur Erfüllung von Bittgebeten vorherrschen sollte, sagt der verheißene Messias? Das Dua fängt dann an, erhört zu werden, wenn es das höchste Maß an innerer Ruhe, Unruhe und Hingabe erreicht. Wenn das höchste Maß an innerer Unruhe erreicht ist, schafft Gott seinerseits Zeichen und Mittel zur Erfüllung des Dua. Erst werden im Himmel die Mittel geschaffen, dann zeigen sie ihre Wirkung auf Erde. Dies ist keine Kleinigkeit. Wenn Allah ein Gebet erhört, erteilt er dort seinen Befehl und seine Auswirkungen zeigen sich dann auf der Erde. Dies ist keine Kleinigkeit, sondern eine große Tatsache. Tatsächlich sollte jeder, der die Herrlichkeit Gottes sehen möchte, beten. Einige Menschen fragen, welchen Nutzen es hat zu beten, wenn Allah bereits eine Entscheidung getroffen hat, was geschehen solle. Und er auch weiß, dass dies geschehen wird. Auch solche Fragen werden gestellt. Warum das Gebet wichtig ist, sagt der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam. Wenn das Dua in der Macht des Menschen stünde, hätte er das getan, was er wollte. Daher können wir nicht sagen, dass etwas zugunsten jenes Freundes oder Verwandten mit Sicherheit erfüllt wird. Manche Personen bitten um Bittgebet. Dass dies auch erfüllt wird, ist nicht zwangsläufig. Es steht nicht in unserer Macht. Es ist Allahs Entscheidung, wie er es erfüllen möchte. Manchmal trotz des Verspürens eines starken Bedürfnisses ist das Dua nicht machbar. Der Zustand im Herzen entsteht nicht. Und das Herz wird hart, weil die Menschen von dem Geheimnis darüber unwissend sind. Aus diesem Grund gehen sie irre. Sie sagen, es ist nicht der Zustand erreicht worden, weshalb ist es dann von Vorteil, das Gebet zu verrichten. Dann kommt ein Zweifel auf, dass die Feder des Schicksals getrocknet ist. Also die Frage nach der Bestimmung ist dann richtig. Dann wird es so sein, dass das Schicksal, das uns vorbehalten ist, auch so geschehen wird. Welche Wichtigkeit hat es dann, das Dua zu äußern? Der Messias sagt, die Antwort dazu ist, dass alles gewiss im Wissen Allahs ist, dass es so geschehen wird, aber dadurch ist es nicht bedingt, dass Gott nicht die Macht dazu hat, diese oder jene Sache umzusetzen. Das, was Gott weiß, bedeutet nicht, dass es auf der Macht Allahs geraten ist und dass es auch genauso geschehen wird. Wenn es die Auffassung dieser Menschen ist, dass alles, was geschehen sollte, bereits geschehen ist und dass unsere Mühe und unser Schaffen nutzlos sind, so hat er denn ein Beispiel aus der Welt geschafft gegeben. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, wieso wendet man sich dann der Behandlung der Kopfschmerzen zu? Nach einiger Zeit werden die Kopfschmerzen von allein weggehen. Wozu braucht man dann das Medikament zu nehmen? Wozu trinkt man kaltes Wasser, wenn man Durst hat? Es kommt auch ein solcher Moment, wenn diese Menschen kein Wasser trinken und der Durst verstirbt dann. Aber dann sofort wird das Wasser getrunken. Aber es ist nicht wichtig, dass der Durst von jedem vergeht. Menschen, die durstig sind, versterben auch. Wieso trinkt ihr denn kaltes Wasser bei Durst? Deshalb, damit der Durst gelöscht wird. Die Sache ist, wenn der Mensch nicht zögert, dann zeigt sich auch das Resultat. Wenn der Mensch versucht, sich bemüht und das Gebet spricht, so zeigt sich dann auch die Folge davon. Deshalb ist es nicht wichtig, dass es im Wissen Allahs ist und deshalb auch geschehen muss. Aber Allah kann auch durch die Gebete das Schicksal verändern. Jemand liegt im Sterben, aber durch das Gebet bekommt er 10, 9, 4 gesunde Jahre dazu. So hat Allah das Schicksal verändert. So ist es wichtig, dass jeder Mensch aufhören wird zu existieren. Aber Allah kann dem auch ein langes Leben gewähren und auch gesundes Leben. Sagt der feiste Messias, das Dua ist eine besonders schöne Sache. Wenn man die Kraft dazu bekommt, dann wird daraus ein Mittel der Vergebung. Wenn nichts anderes passiert, dann wird dieses Dua zu einem Mittel der Vergebung. Wenn auch die Sache nicht erreicht wird, für die man das Dua macht, dann selbst dann gibt Allah Acht auf dieses Dua. Und in dieser Welt und in der nächsten Welt wird sein Gebet zu einem Mittel der Vergebung und zu einem Mittel der Erleichterung. Es wird für ihn zu einem Mittel der Vergebung. Dadurch wird Gott mit der Zeit gnädiger. Je nach beginnt auch die Barmherzigkeit von Gott. Wenn man schon in diesem Leben die Belohnung der Vergebung erhält, dann sieht der Mensch auch die Manifestation der Vergebung Gottes. Wenn man das Dua nicht vollzieht, dann verrostet das Herz. Es entsteht eine Härte im Herzen. Welche Wichtigkeit hat dann das Dua? Dann entfernt man sich von Gott und eine Fremdheit entsteht zu Gott. Eine Ferne. Man hält Allah für einen Fremden und es steht eine Feindschaft. Danach wird der Glaube entzogen und am Ende verschwindet der Glaube an Allah. Das sind die verschiedenen Zustände, die auftreten, wenn man nicht betet. Graduell entsteht zuerst im Herzen des Menschen Rost, dann entsteht eine Härte, dann entsteht ein Atheismus und dann beginnt der Mensch in Feindschaft zu leben. Es kommen solche Gedanken auf, die dazu führen, dass er den Glauben verliert. Dann wird der Mensch gottlos. Deshalb kommt er zum Gebet. Und wenn der Mensch seinen Glauben verliert, dann sind auch die Welt und das Jenseits für den Menschen verloren. Dann erwähnen, welche Art von Bittgebet der Stolz des Islam ist, sagt der feste Messias. Das Dua bildet den besonderen Stolz des Islam und die Muslime sind sehr stolz hierüber. Doch merkt euch, dass das Dua nicht heißt, etwas mündlich herzusagen, sondern etwas, wodurch das Herz von Gottesfurcht erfüllt wird und die Seele des Betenden fließend wie Wasser an der Schwelle des Göttlichen niederfällt und für ihre Schwächen und Verfehlungen vom starken und mächtigen Gott Stärke und Kraft und Vergebung erbittet. Und dies ist jener Zustand, den man in anderen Worten als Tod bezeichnen kann. Wenn dieser Zustand ermöglicht worden ist, so sollt ihr euch sicher sein, dass die Tür der Erhörung für sie geöffnet wird. Nun ist die Tür zur Akzeptanz der Gebete offen und es wird ihr eine besondere Stärke und Huld und Standfestigkeit, um sich vor Schlechtigkeiten zu schützen und Standhaftigkeit für fromme Taten gewährt. Dieses Mittel ist das Überlegenste, doch die große Hürde ist die, dass die Leute mit der Wahrheit und dem Zustand des Bittgebets gänzlich unvertraut sind und aus diesem Grund haben viele Leute in diesem Zeitalter es verleugnet, weil sie diese Wirkung nicht wahrnehmen. Und ein Grund des Verleugnens ist auch der, dass sie sagen, was geschehen wird, wird so und so geschehen. Auch hier wieder die Sache mit dem Schicksal. Wozu braucht man denn das Dua? Doch ich weiß bestens, dass dies eine bloße Ausrede ist, weil sie keine Erfahrung mit dem Dua haben und kein Kenntnis von seiner Wirkung. Deshalb sagen sie es, sonst wenn sie wirklich so vertrauend sind, warum unterziehen sie sich in Krankheiten einer Behandlung, während in anderen Dingen Wirkung vorhanden sind? Was ist der Grund dafür, dass es in der innerlichen Welt keine Wirkung gäbe, also in der spirituellen innerlichen, dass es in ihr keine Wirkung gäbe? Von denen das Bittgebet ein ausgezeichnetes Element ist. Also es gibt Wirkung im Bittgebet, aber in den jener, die gemäß den Geboten Allahs handeln, die Rechte Allahs und der Mitmenschen erfüllen und diese konstant fortführen. Die Taten, die Allah zu vollbringen geboten hat, vollbringen sie und von denen, die er verboten hat, bleiben sie fern. Und deren Glaube nicht im geringsten wankt, sondern im Glauben immer weiter zunehmen, dann entsteht auch dieser Zustand. In Bezug darauf, dass Dua mit einer Konstanz und Kontinuität zu verfolgen, sagt der feste Messias, Beim Beten sollte man nicht mit Herzensträgheit und Bangnis vorgehen und schnell erschöpft sein, sondern so lange nicht weichen, bis das Gebet nicht seine volle Wirkung gezeigt. Diejenigen, die müde und unsicher werden, machen einen Fehler, weil das ein Zeichen davon ist, letztendlich beraubt zu bleiben. Meines Erachtens ist das Dua etwas Vorzügliches und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass dies kein Gedankenkonstrukt ist. Eine Schwierigkeit, die durch keine Maßnahme gelöst werden kann, erleichtert Allah infolge des Dua. Ich sage wahrheitsgemäß, dass das Dua etwas mit einer ausgezeichneten Wirkung ist. Hierdurch erlangt man Genesung von Krankheiten, auch weltliche Nöte und Probleme werden dadurch beseitigt. Es rettet auch vor feindlichen Plänen. Was gibt es denn, was man durch das Gebet nicht erreichen könnte? Das Wichtigste ist, dass es einen Menschen reinigt. Das Allerwichtigste ist, dass das Dua den Menschen reinigt und genau das sollte auch der eigentliche Zweck sein eines Menschen, eines Gläubigen, eines Gottesanbeters. Es gewährt lebendigen Glauben an Allah und sorgt für Erlösung von Sünden und Standhaftigkeit in frommen Taten entstehen. Wie glückselig ist der Mensch, der an das Dua glaubt, weil er die wundersamsten und abermals wundersamsten Mächte Allahs sieht und wenn er Allah sieht, glaubt er daran, dass er der allmächtige und großzügige Gott ist. Als Antwort auf diejenigen, die sich über unbeantwortete Gebete beklagen, sagt der verheißene Messias: Es gibt viele Menschen, die Allah beschuldigen und sich selbst als unschuldig erachtend sagen, dass sie auch das Namaz verrichtet und gebetet haben, doch würde das Gebet nicht akzeptiert werden. Diese Menschen sind selbstverantwortlich dafür. Solange das Namaz und das Bittgebet nicht frei von Unachtsamkeit und Trägheit sind, sind sie der Akzeptanz nicht würdig. Wenn ein Mensch solches Essen isst, welches zwar generell süß ist, aber dem Gift beigemischt ist, so würde man aufgrund der Süße zwar das Gift nicht schmecken, aber bevor die Süße ihre Wirkung vollbringt, wird das Gift seine Wirkung zeigen und ihn erledigen. Das ist genau der Grund, weswegen Bittgebete voller Unachtsamkeit nicht angenommen werden, weil die Unachtsamkeit ihre Wirkung als erstes zeigt. Es ist völlig unmöglich, dass ein Mensch Allah gegenüber gehorsam ist und dann sein Gebet nicht erhört wurde. Ja, es ist notwendig, dass man seine festgelegten Bedingungen vollständig erfüllt. Die Bedingungen von Allah sind schlichtweg, dass man auf seine Anweisung hört und Labbaik also sagt, also ich bin hier, um es zu erledigen. Darüber hinaus einen festen Glauben hat in dem Maße, dass was immer geschieht, der Mensch die Türschwelle Allahs nicht verlässt. Allah hat Mittel geschaffen. Es ist notwendig, sie parallel zum Bittgebet zu benutzen. Diesbezüglich sagt der feste Messias: Es ist eine Tatsache, dass jemand, der keine Handlungen tätigt, auch nicht betet, sondern Allah prüft. Deshalb ist es vonnöten, vor dem Beten seine ganzen Kräfte auszuschöpfen. Eben dies ist die Bedeutung des Gebets. Ihdinas Sirat al-Mustaqim, führe uns auf den geraden Weg. An erster Stelle muss ein Mensch den Blick auf seine Gläubigkeit und Handlungen richten, denn es ist der Brauch Allahs, dass Besserung sich durch bestimmte Mittel ereignet. Für Besserung stehen jedenfalls bestimmte Mittel zur Verfügung. Er schafft irgendein solches Mittel, das dann die Besserung verursacht. An dieser Stelle sollten die Leute kurz überlegen, die fragen, wofür Mittel benötigt werden, wenn denn schon gebetet wurde. Das sind naive Denkweisen, denn das Dua ist für sie sich ein verborgenes Mittel. Das Dua selbst ist doch auch ein Mittel, welches die weiteren Mittel schafft. Weiter sagt er: Das wahre Anliegen des Islam ist, dass der Mensch seine Zufriedenheit Allahs folgen lässt. Doch die Wahrheit ist, dass dieser Rang nicht durch die eigenen Kräfte des Menschen erlangt werden kann. Ja, es kann nicht bestritten werden, dass es die Pflicht des Menschen ist, Anstrengungen zu unternehmen, aber das eigentliche und wahre Mittel zur Erlangung dieses Ranges ist das Dua. Der Mensch ist schwach. Solange er nicht durch das Gebet Kraft und Beistand empfängt, kann er an diesem schwer erreichbaren Ziel nicht ankommen. Allah sagt selbst über die Schwäche und schwächlichen Zustand des Menschen: Der Mensch wurde schwach erschaffen. Denn trotz dieser Schwäche zu behaupten, mittels der eigenen Kraft einen solch hohen und erhabenen Rang zu erreichen, ist ein Durchweg eine Fehlannahme. Hierfür wird das Gebet dringend gebraucht. Das Gebet ist eine ausgezeichnete Kraft, durch welche schwere Aufgaben gelöst werden und der Mensch mühsame Ziele mit Leichtigkeit erreichen kann. Denn das Gebet ist der Kanal, der jenen Strom der Gnade und Kraft absorbiert, die von Allah kommt. Jemand, der sehr oft und stetig weiterbetet, zieht letztendlich diesen Strom an und erreicht mit der Hilfe des Allmächtigen gestärkt seine Ziele. Ja, das bloße Bitt-Dua allein wird von Gott nicht bezweckt, sondern muss er all seine Bemühungen und Anstrengungen in Anspruch nehmen, parallel denn auch das Dua anwenden, sowie die Mittel anwenden. Das Dua ohne den Einsatz der Mittel ist nichts als Unkenntnis von den Verhaltensregeln des Dua und bedeutet, dass man Gott prüft. Und sich nur auf die Mittel zu stützen und das Dua als etwas Nicht-Existentes betrachtet, ist Atheismus. Seid gewiss, dass das Dua ein großer Schatz ist und derjenige, der das Dua nicht loslässt, dessen Religion und weltliches Leben werden von keiner Katastrophe heimgesucht werden. Er befindet sich sicher in einer solchen Festigung, die von bewaffneten Soldaten durchgehend bewacht wird. Aber wer das Bittgebet ungleichgültig ist, gleicht einer Person, welche selbst unbewaffnet und darüber hinaus auch schwach ist. Solch eine Person befindet sich in einem Wald voller Raubtiere und schädlicher Tiere. Sie kann begreifen, dass es für sie dort keineswegs gut enden wird. In einem einzigen Augenblick wird er den schädlichen Tieren zum Opfer fallen und es wird nicht mal was von seinem Fleisch und Knochen übrig bleiben. Deshalb behaltet in Erinnerung, dass des Menschen große Glückseligkeit und das echte Mittel seiner Sicherheit eben dieses Gebet ist. Genau dieses Gebet ist seine Zuflucht, sofern er jederzeit darin vertieft ist. Sagt weiter, Allah möchte eine Bindung. Um in seiner Präsenz zu beten, braucht es eine Bindung. Ohne sie kann kein Dua möglich sein. Auch über die Weisen aus den früheren Zeiten erreichen uns ähnliche Berichte. Wer sie um Dua bat, wurde aufgefordert, zuerst eine Beziehung nachzuweisen. Im Bazar rumlaufend kann man nicht einem Unbekannten schlichtweg sagen, dass du mein Freund bist. Noch hat man diesen Schmerz für einen im Herzen. Noch kann eine Leidenschaft entstehen, für einen zu beten. Die Bindung zu Gott kann nicht entstehen, indem der Mensch in achtlosem Umgang verharrt und gleichzeitig nur mündlich von sich gibt. Er habe eine Bindung zu Allah aufgebaut. Der Vers Messias sagte, für eine Beziehung zu Allah ist eine Versunkenheit vonnöten. Wir weisen unsere Jamaat immer wieder darauf hin, dies zu etablieren. Denn solange man sich nicht vom Weltlichen abschneidend die Liebe zum Weltlichen im Herzen nicht erkalten lässt und darauf eine natürliche Leidenschaft in den Gemütern für Allah entsteht, bis dahin kann keine Standfestigkeit erlangt werden. So sollten wir in diesen Tagen, während Allah uns besonders diesen Monat ermöglicht hat, mit reinen Veränderungen unseren Fokus auf die Gebete legen. Nur dies ist das Mittel, um unser Leben im Dies und Jenseits zu richten. Es beginnen auch die letzten 10 Tage des Ramazan. Darin sollten wir, indem wir uns die Gebote Allahs zur Richtlinie machen, unseren Glauben festigen, nachts aufstehen und uns vor ihm niederwerfen. Uns besonders darum bemühen, seine Nähe zu erlangen, damit wir die Rechtleitung erlangen, zu der Allah uns führen möchte. Beten Sie in Ihren Gebeten im Ramsan, insbesondere für den Fortschritt der Jamaat und für die Asidane Dahimol, also die Gefangenen, möge Allah baldmöglichst ihre Freilassung ermöglichen. Beten Sie auch für die Gefangenen in Jemen, besonders für eine Frau, die in Gefangenschaft auf grausame Weise in einer kleinen, engen Hütte gefangen gehalten wird und von anderen Gefangenen getrennt ist. Aber sie beweist äußerst große Geduld und festen Glauben, während sie sich dort befindet. Möge Allah auch ihre Freilassung schnellst ermöglichen. Möge Allah den Argwohn gegen die Jamaat in den Herzen dieser Gegner beseitigen. Denken Sie in Ihren Gebeten auch an die Palästinenser. Oberflächlich behaupten Sie, dass große Veränderungen geschehen sind, aber die Zustände verschlimmern sich. Trotz des UN-Beschlusses dauert diese Grausamkeit nach wie vor an. An dieser Stelle sieht man auch die Doppelmoral der westlichen Mächte. Wenn genau diese Grausamkeiten den Leuten ihrer geliebten Nationen angetan werden, werden sofort Sanktionen gegen das andere Land verhängt. Aber Israel werden sie keine Sanktionen verhängen. Im Gegenteil haben die USA in den vergangenen Tagen einer konditionslosen Hilfe von mehreren Milliarden Dollar für sie zugestimmt. Doch für die Palästinenser haben sie lediglich eine Hilfe von wenigen Millionen zugestimmt und dabei die Bedingung gestellt, dass diese nicht gegen Israel in irgendeinem Gerichtshof vorgehen oder vor irgendeiner anderen Forum sprechen werden, wo sie die Möglichkeit haben, gegen sie auszusagen. Was kann man von solchen Leuten erwarten? Es ist nur das Gebet. Es ist allein Allah, der dies Leidenden von diesem Tyrannen erlösen möge und möge er auch uns befähigen, den Gebeten für diese leidenden Menschen gerecht zu werden.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر